Herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Mein Name ist Wiebke Johanning. Heute spreche ich mit der Vollzeitaktivistin Dorothee Häusermann. Dorothee engagiert sich für Klimagerechtigkeit, zum Beispiel indem sie die Besetzung von Braunkohlegruben mitorganisiert. Dorothee ist seit 2015 Bewegungsarbeiterin der Bewegungsstiftung. Das heißt, sie wird von einem Kreis von Patinnen bei ihrem Engagement finanziell unterstützt. Dorothee, wunderbar. Schön, dass du da bist. Ja. Ich fange einfach mal mit dir an. Eigentlich bist du Englischlehrerin, so vom bürgerlichen Beruf her. Bist, glaube ich, 2011 ausgestiegen aus dem Job, hast ihn an den Nagel gehängt und dich engagierst dich seitdem hauptamtlich für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Mhm. Kannst du sagen, wie du zu dem Thema gekommen bist? Mhm.
Ja, es war tatsächlich so, dass mir das Thema Klimawandel große Sorgen gemacht hat. So, also ich habe immer mehr drüber gelesen und habe wirklich Angst bekommen. Und vor allem hatte ich auch den Eindruck, dass es nicht ordentlich behandelt wird von den Leuten, die gerade regieren oder dafür eigentlich, die das eigentlich tun sollten. Und dann war ich 2009 in London auf dem Klimacamp. Und das hat mich total inspiriert. Also ich habe mich weniger ohnmächtig gefühlt, wenn ich mit so vielen Menschen zusammen bin. So, also fühle mich eher so überwältigt, wenn ich die schlechten Nachrichten über Klimawandel lese und weiß dann nicht, was ich tun soll. Und da habe ich einfach so Hoffnung bekommen, weil ich gesehen habe, dass ganz viele Menschen was tun wollen und selber aktiv werden. Und dann habe ich gesagt, dann will ich irgendwo zu Hause eben auch so eine Gruppe finden oder mit aufbauen, in der ich aktiv werden kann. Und dann war ich auch 2009 auf dem Klimagipfel in Kopenhagen und da habe ich dann Leute gefunden, mit denen ich das erste Klimacamp 2010 im Rheinland organisiert habe. Das damals noch sehr klein war.
Wie viele Leute wart ihr da?
Auch ungefähr 80 Leute.
Und wie viele Leute waren jetzt beim letzten?
Rund 3000.
Okay, das ist schon eine Entwicklung, die man da sehen kann. Stichwort Klimagerechtigkeit. Also viel wird ja über Klimawandel gesprochen. Du sprichst viel von Klimagerechtigkeit. Kannst du das fassen, was du damit meinst?
Ja, wir versuchen, das Thema Klimawandel aus der Öko-Nische rauszuholen. Und einer unserer Slogans ist halt auch, es geht nicht nur um Eisbären, um auch zu vermitteln, dass es eben kein... Also es ist ein Problem, was auch was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, mit globaler Ungleichheit und mit einem Mächteverhältnis, mit Machtstrukturen, die auch gerade echten Wandel verhindern.
Genau. Du bist Vollzeit und unbezahlt in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Ja, mein Arbeitsalltag sieht relativ normal aus. Ich glaube, ich stehe morgens auf und setze mich an den Computer und mache ihn abends aus. Und das heißt aber ich habe das, sag mal, seit ich dann gekündigt habe, habe ich das weiterführen können, erstmal, also Vollzeit sozusagen für die Bewegung aktiv zu sein, dadurch, dass ich noch Erspartes hatte. Und das war dann eben langsam aufgebraucht und dann ist das Modell von der Bewegungsarbeit, von der Bewegungsstiftung, ist mir dann bekannt geworden und ich habe mich dann halt beworben und das ermöglicht mir tatsächlich so diese Arbeit weiterzuführen, die eben sehr selbstbestimmt ist. So, das ist, und das ist vielleicht der Unterschied zu, dass ich wirklich also mit der Gruppe, mit der ich jeweils arbeite, zusammen entscheide, was ist wichtig, was für Schwerpunkte setzen wir uns. Und die können wir dann umsetzen, so ganz unabhängig von irgendwelchen Finanzanträgen, so wie ich das auch oft miterlebe, so bei Freunden und Freundinnen, die bei NGOs arbeiten, dass sie ja ganz viel ihre Projekte so formulieren müssen, dass es auch möglich finanziert wird. Mhm. Und so, und da sind wir sehr frei, sage ich mal, in der Weise, wie wir arbeiten.
In welcher Gruppe bist du aktiv?
Ich bin bei Ende Gelände aktiv. Also es ist ein Bündnis, was Massenaktionen zivilen Ungehorsams organisiert, vor allem im Rheinischen Braunkohlerevier, aber letztes Jahr waren wir auch im Lausitzer Braunkohlerevier und da auch in verschiedenen Untergruppen. Also ich bin in der Pressegruppe von Ende Gelände und bei Ausgekohlt. Das ist einfach eine Gruppe, die im Rheinland verankert ist und die auch das Bündnis erstmal mit angestoßen hat. Ich bin bei ATTAC in der Klimagruppe. Und in verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich dann jeweils gründen für verschiedene Anlässe. Zum Beispiel habe ich jetzt vor dem Klimagipfel in Bonn den People's Climate Summit mitorganisiert. Das war so der parallele Gipfel oder der alternative Gipfel für alle.
Genau, Stichwort Weltklimakonferenz in Bonn, das ist jetzt ein paar Wochen her. Politiker haben sich getroffen, neue Beschlüsse gab es erstmal nicht. Und die Kritik von vielen NGOs, wenn das so weitergeht in diesem Tempo, werden die Pariser Klimaschutzziele nicht erreicht werden. Also eine massive Kritik. Wie geht dir das bei diesen Konferenzen? Also hoffst du noch auf Politikerinnen und Politiker, die die Beschlüsse fassen? Oder setzt du eigentlich deine Hoffnung eher auf Zivilgesellschaft, auf das, was du organisierst?
Also von dem COP, also von diesem Klimagipfel, habe ich erstmal nichts erwartet. Und in dem Bereich ist tatsächlich alles, was so bei der parlamentarischen Politik auf dem Tisch liegt, überhaupt nicht ausreichend für das, was wir wirklich tun müssen. Also wenn wir uns angucken, dass wir einfach jetzt schon bei einer Erwärmung von gut einem Grad seit Beginn der Wetteraufzeichnung wirklich katastrophale Folgen sehen. Nicht nur im globalen Süden, wo also Menschen auf pazifischen Inseln sich zum Beispiel darauf vorbereiten, ihr Zuhause zu verlassen und wirklich umzusiedeln, sondern auch bei uns in Europa mit Trinkwassernotständen und Dürren in Italien oder Spanien. Ja, und das heißt eigentlich, dass wir super schnell jetzt reagieren müssen und vor allem aus fossilen Energien aussteigen müssen. Ja, da sehe ich eben nicht, dass es den Willen gibt, das auch so schnell genug umzusetzen. So. Das Wort Kohleausstieg existiert ja sozusagen im Vokabular von den großen Parteien nicht. Und da sehe ich keine Ansätze, dass so grundsätzlich umgedacht wird. Und da bekommen muss einfach die Zivilgesellschaft ganz viel Druck ausüben von außen, damit sich eben was verändert in der Politik.
Du hast die Klimakonferenz in Bonn schon angesprochen, dass du da aktiv warst. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was genau du da organisiert hast oder wo du dabei warst jetzt in Bonn?
Also ich war wieder bei Ende Gelände aktiv. Also das heißt, wir haben auch wieder eine Massenaktion zivilen Ungehorsams organisiert am Tage bei Hambach. Und die Idee war einfach zu sagen, das kann nicht sein, dass diese Klimaverhandlungen stattfinden, während 50 Kilometer entfernt einfach Kohle abgebaggert wird, ohne Ausstiegsdatum oder erst Mitte des Jahrhunderts oder so.
Warst du selber mit auch in der Grube?
Also ich stand am Rand und habe Infos an die Presse weitergegeben.
Jetzt geht es ja nicht nur darum, die Proteste selbst zu organisieren, vorzubereiten, dann vor Ort den ganzen Prozess zu begleiten, sondern es geht auch um die Nachbereitung. Also sprich, das ist nicht es ist gesetzeswidrig, ist es richtig formuliert, in Braunkohleabbaugebiet reinzugehen und da eine Besetzung zu machen. Das heißt, die Leute riskieren auch eine Strafverfolgung. Und da geht es, glaube ich, auch drum. Also da kümmerst du dich auch drum und bist auch selbst betroffen von diesem Thema. Mhm. Kannst du da was zu sagen?
Ja, also es gibt so zwei Arten, mit denen wir zu tun haben. Das sind immer so die strafrechtlichen Konsequenzen und die zivilrechtlichen Konsequenzen. Und die strafrechtlichen sind da haben wir eigentlich ganz gute Erfolge gehabt in der letzten Zeit. Also ich habe selber auch sozusagen einen Strafbefehl wegen Hausfriedensbruch und stand deshalb vor Gericht und habe mich da auch selbst verteidigt mit viel Unterstützung von unseren Unterstützungsstrukturen. Und die konnten mich tatsächlich nicht verurteilen, weil die Beweise nicht ausgereicht haben und weil wir sehr gute Beweise angeführt haben, dass ich eben keinen Hausfriedensbruch begangen habe. Und es ging um die Ende-Gelände-Aktion 2015. Und es gab auch einige Freisprüche in der Prozessserie. Was halt echt ein größeres Problem ist, sind die zivilrechtlichen Verfahren. Und da ist es so, dass an ganz viele Menschen, die RWE-Gelände betreten oder da an Aktionen teilgenommen haben, dass die Unterlassungsverpflichtungserklärungen unterzeichnen müssen, dass sie das eben nie wieder tun. Dann, und wenn sie die nicht unterzeichnen oder wenn sie dagegen verstoßen, bekommen sie eben ein Zivilrechtsverfahren, die sehr, sehr teuer sind. So, und da habe ich den Eindruck, geht es irgendwie dann auch nicht mehr um die Sache, sondern wer sich einen teureren Anwalt leisten kann oder nicht. Und wir haben, also ich hatte auch so eine Unterlassungsverpflichtung, habe sie dann erst nicht unterzeichnet, weil ich gesagt habe, natürlich werde ich weiter Aktionen machen, weil solange es nötig ist, solange Kohle weiter abgebaut wird. Aber ich habe sie dann unterzeichnet, weil irgendwie deutlich wurde, wir verlieren nur wahnsinnig viel Geld dadurch. Und das ist ein Kampf, den wir da vielleicht mit ausgewählten Fällen vorantreiben wollen. Also wir werden auch ausgewählte Fälle davon durch die Instanzen klagen, dass wir aber in der Masse erstmal geraten haben oder ja, überlegt haben, dass es durchaus sinnvoll ist. Also entscheiden tun das natürlich die einzelnen Menschen, aber dass sie, dass wir unterschreiben und dann auch irgendwie andere Formen des Protestes finden.
Gibt es eine Chance als Einzelner, was gegen Klimawandel zu tun oder für Klimagerechtigkeit zu kämpfen? Weil das Thema ist ja riesig groß und gewaltig und global.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen da auch echt ganz riesige Aufgaben bewältigen. Auch wenn ich, also wie ich eben gesagt habe, tatsächlich ja eigentlich so an die Grundlagen davon, wie wir wirtschaften und zusammenleben oder auch konsumieren, ran müssen, um dieses Problem zu lösen. So. Und für mich ist es immer wieder, also ich habe immer noch diese Momente von Ohnmacht oder überwältigt sein, vor allem wenn ich lese, also wenn ich darüber lese. Und was mir halt Kraft gibt, ist so dieses Zusammenarbeiten in der Gruppe. Und das kann ich auch nur allen empfehlen, die sich so ähnlich fühlen, sich Gleichgesinnte zu suchen, die aktiv sind und sich irgendwie zusammenzuschließen und nicht zu denken, dass das irgendwas ist, was ich alleine durch mein Konsumverhalten ändern muss. Also ich habe neulich einen schönen Spruch gelesen, das heißt so nicht dein Verhalten ändern, sondern die Verhältnisse ändern. Ich finde, das bringt es ganz gut aus. Also ich glaube, das ist wirklich, also ja, es ist super wichtig, dass wir auch natürlich gucken, dass wir in unserem alltäglichen Bereich uns umweltgerecht verhalten, aber da braucht es sehr viel mehr und die Verhältnisse sind eben auch so, dass uns das sehr schwer gemacht wird. So. Und darum denke ich, bildet Banden und schließt euch zusammen. Und ich meine, mit diesen Aktionen zivilen Ungehorsams, das ist so die eine Art. Es müssen auch, also ich glaube, es gibt ganz viele, viele verschiedene Arten, dann auch aktiv zu werden, ob das in auch Transition Towns ist oder ja, in anderen politischen Netzwerken, die versuchen, was zu ändern.
Dorothy, vielen Dank für diesen Einblick und für das Gespräch und die Zeit. Und euch weiterhin und dir vor allen Dingen weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke.
Wenn Sie Dorothys Arbeit unterstützen wollen, finden Sie alle Infos im Netz unter bewegungsarbeiter.de. Vielen Dank fürs Zuhören.